Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, nochmal von mir und alle, die jetzt in der zweiten Stunde dazugekommen sind. Ja, es ist schön, dass wir zusammen sein dürfen, um aus Gottes Wort das zu hören, was der Herr uns mitgeben möchte. Und in diesem Lied gerade, das fand ich auch so schön, in dem zweiten Vers, Medizin, die Heilung für mein Leben bringt. So empfinde ich das oft, wenn wir Gottes Wort betrachten. Und gerade so in den letzten Monaten haben wir sehr viel betrachtet aus dem Johannesevangelium, aus den Johannesbriefen. Und da habe ich mich nochmal so neu auch mit dem Johannes beschäftigt und habe festgestellt, dass ich ihn bis dahin irgendwie ganz falsch einsortiert hatte bei mir. Ich das so sagen darf. Also ich fand so einen Petrus irgendwie immer spannender als einen Johannes. Das hat sich jetzt irgendwie geändert. Und das kam dadurch auch, dass wir in der Sonntagsschule mit den Kindern auch im letzten halben Jahr so verschiedene Namen betrachtet hatten und haben solche Namen genommen, die auch in der Bibel vorkommen, und einer der Namen war eben auch Johannes. Und wie ich mich damit dann vorbereitet habe, da wuchs so ein bisschen das Verständnis, was der Johannes eigentlich schreibt und worum es ihm geht. Und das finde ich einfach so schön, wirklich diese Liebe Gottes, dass er uns die uns so klar vor Augen stellt. Und da möchte ich einfach mal so das Leben des Johannes betrachten, zeigen, was so in seinem Leben passiert ist, wie er überhaupt dazu gekommen ist, dass er das dann so aufgeschrieben hat, wie wir das im Johannesevangelium und in seinen Briefen und auch in der Offenbarung lesen dürfen. Die Gedanken, die ich euch jetzt mitgebe, sind nicht meine Gedanken oder vielleicht nur zum ganz kleinen Teil. Ich habe sie halt aus verschiedenen Literaturquellen auch zusammengesucht damals für die Vorbereitung für die Sonntagsschule. Und es sollen auch gar nicht meine Gedanken sein, es sollen ja die Gedanken Gottes sein. Es soll das sein, was hier in der Bibel steht. Von daher prüft das, was ich sage, was da steht. Es steht ja so dieses Jahr vor uns aus 1. Thessalonicher. Prüft alles und behaltet das Gute. Johannes, was bedeutet dieser Name? Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Und ich denke, das werden wir sehen, auch das war für Johannes, den Jünger des Herrn Jesus, der das Johannesevangelium geschrieben hat, auch etwas, was er erfahren durfte. Es gibt auch noch Johannes den Täufer, dessen Eltern das auch erfahren haben, dass der Herr gnädig ist, wie sie ihn bekommen haben. Aber ich denke, auch für Johannes den Apostel gilt das in gleicher Weise. Und der Johannes selber nennt sich an vielen Stellen oder an 5 Stellen, genau genommen in dem Johannesevangelium, nennt er sich selber den Jünger, den Jesus liebte. Wenn wir zum Beispiel in Johannes 21, Vers 20 mal reinsehen, das ist eine dieser Stellen, und da sagt er das so. Er sagt eigentlich nirgendwo in Johannes Evangelium seinen Namen, sondern er sagt, er nennt sich immer selber. Johannes 20, Vers 2, das war die falsche Stelle. Nun läuft und kommt zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Also er sagt nie, und er kam, oder sie kam zu mir, oder er sagt nie, ich bin der Johannes, sondern er sagt immer, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und auch das ist etwas, wo wir am Ende nochmal zu kommen, wo ich so ein paar besondere Gedanken nochmal zusammengestellt habe, gerade immer zu den Stellen, wo das so steht, wo der Johannes sagt, der, den Jesus liebte. Wie ich das erstmal dann so gelesen habe, habe ich gedacht, ganz schön egoistisch von dem Johannes. Wieso kann der sagen, ich bin der Jünger, den Jesus liebt, hat der Jesus die anderen Jünger nicht lieb gehabt? Ich war ja nun mal zu 12, das waren auch noch mehr dabei, aber 12 war dieser engere Kreis. Aber so war der Johannes gar nicht, so hat er das gar nicht gemeint. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo er dann das Johannesevangelium geschrieben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht zu Beginn seines Lebens noch ganz anders war. Auch das werden wir noch sehen. So schreibt der Johannes in Kapitel 13, Vers 1 zum Beispiel, der Herr liebt alle, die ihm gehören. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seien, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Da steht also nicht nur mich oder nur den Johannes. Oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt, dass er alle Menschen liebt, nicht nur Johannes. Aber der Johannes kann uns und sollte uns so ein Vorbild darin sein, dass er ganz bewusst dieses Leben in dieser Liebe Gottes führt. Ihm war es ganz bewusst, dass Gott ihn lieb hat und deswegen bezeichnet er sich so. Und auch weiter im Johannesevangelium in den ersten Versen, Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das hat irgendwie der Johannes aufgeschrieben. Und wie kam er dazu, dass er das so sagen kann? Was hat er erlebt mit dem Herrn? Und da ist es eigentlich ganz spannend, dass er einer der ersten Jünger war, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Aber eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich so den Johannes sehe und wenn ich das höre, der Jünger, den Jesus liebte, frage ich mich, wer bin ich denn eigentlich? Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Wie stehen wir zu dem Herrn? Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass es uns klar wird, dass auch wir von Gott geliebt sind, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, weil er uns so lieb hatte. Dessen sollten auch wir uns bewusst sein. Johannes war es am Ende seines Lebens. Ihm war es bewusst, dass er in dieser Liebe Christi leben muss und darf. Am letzten Mittwoch, ich war nicht hier, aber ich habe zugehört, weil ich unterwegs war und konnte aber online dabei sein. Da hatten wir im ersten Johannesbrief in Kapitel 5 die Verse ab Vers 6, glaube ich, war es, betrachtet. Und in Vers 9, da bezeugt der Johannes das auch noch einmal, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich finde, das ist einfach so eine schöne Stelle, ich könnte die gar nicht oft genug lesen. Und sie war auch in meinem Leben vor, ich überlege, 24 Jahren, eine ganz wichtige Stelle, die auch mich letztlich überzeugt hat, dass ich ja zu Gott, zu dem Herrn Jesus gefunden habe. Warum kann der Johannes das so schreiben? Gerade so Verse, die uns so wichtig sind, die so schön sind, die Medizin sind für uns. Was hat der Johannes erlebt? Vorab einfach mal vier Stellen, die das vielleicht so ein bisschen schon deutlich machen. Im Detail will ich da später noch drauf eingehen. Er war von Anfang an dabei. Er war einer der ersten beiden Jünger und hat auch da schon etwas erlebt, was die anderen Jünger nicht erlebt haben. Wir kommen da gleich noch drauf. Er war einer von den dreien, die mit dem Herrn auf diesem sogenannten Berg der Verklärung waren, wo er gesehen hat, wie der Vater mit dem Sohn spricht. Er war im Obersaal kurz bevor der Jesus dann gekreuzigt wurde beim letzten Abendmahl dabei und er war der Jünger, der am nächsten dran war an dem Herrn Jesus. Er lag an seiner Brust, er war ganz nah dran. Und auch am Kreuz, bei der Kreuzigung, gibt es auf jeden Fall in Gottes Wort einen Jünger, der dabei war. Wir wissen nicht, wo die anderen 11 waren, aber dieser eine, der wird genannt. Er war dabei, als der Jesus gekreuzigt wurde. Und er hat auch diese 3 Stunden der Finsternis miterlebt, als dort der Herr am Kreuz hing. Und ich hatte eben schon mal gesagt, ich konnte lange mit dem Johannes nichts anfangen. Und eine dieser Stellen, die mich so ein bisschen irgendwie irritiert hatten, war die, die ich eben auch schon genannt hatte, dass er an Jesu Brust lag. Das fand ich für so einen Fischer, so einen rauen Menschen, irgendwie merkwürdig, unpassend. Ich konnte das nicht verstehen. Warum steht das da so? Ja, dass er an Jesu Brust lag oder in manchen Übersetzungen, dass er in seinem Schoß lag. Habe ich so gedacht, ist doch ein erwachsener Mann. Wenn meine Kinder das irgendwie bei mir machen, ist das schön, finde ich das gut. Aber jetzt für so einen Erwachsenen, für so einen Fischer, das hatte mich irgendwie irritiert. So ein gestandener Mann, geprägt durch seinen Beruf. Aber ich glaube, und wir werden auch das sehen, es war ein ganz kluger Ort, den der Johannes da gewählt hat. Es war gut, dass er das so getan hat und zeigt einfach, wie er sich auch verändert hat, bis er so weit war. Also ich starte mal mit seinem Leben, wie es losging. Also Grundzüge seines Lebens. Und hier das erste Kapitel habe ich mal überschrieben mit Berufen, um Jesus nachzufolgen. Also der Jesus wusste natürlich schon ganz genau, wen er sich da ausguckt. Und es geht los im Johannes-Evangelium, die ersten Kapitel, Kapitel 1 von Vers 35 bis 51, berichten von dieser ersten Begegnung des Herrn Jesus mit seinen beiden Jüngern. Diese beiden Jünger sind Jünger von Johannes dem Täufer, steht in Vers 35. Es sind Andreas und ein weiterer Jünger, der auch hier sich schon nicht mit Namen nennt, dass er es selber ist, aber den wir als Apostel Johannes kennen und sicher sein dürfen, weil gerade auch in dieser Stelle er schon so viele Details berichtet, bis zur exakten Stunde hin, wann was geschehen ist, dass wir davon ausgehen können, dass es der Johannes ist, der das geschrieben hat und der dabei war, der einer von diesen beiden Jüngern war. Das heißt, ganz zu Beginn, als der Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, war der Johannes noch Jünger von Johannes dem Täufer, nicht mit den Namen jetzt durcheinander kommen, ne? Wir haben jetzt die zwei Johannese da. Da lesen wir, wenn wir das mal, ich schlage das mal auf, das ist eigentlich auch so eine schöne Stelle, Johannes 1, um den Vers 39, genau, 35, Entschuldigung. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, also Johannes der Täufer, und zwei von seinen Jüngern, einer davon der Johannes der Apostel später. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes, ich ergänze dem Täufer, gehört hatten und diesem nachgefolgt waren. Ja, das war der Beginn von dem Apostel Johannes. Warum er dort war bei Johannes dem Täufer, das sagt uns Gottes Wort nicht. Aber er war da und er hatte mitbekommen, wie Johannes der Täufer dieses Zeugnis eben gab über den Herrn Jesus, dass er sagte, dieses Lamm Gottes. Und Johannes der Täufer selber hatte am Vortag gesehen, wie eine Taube auf den Herrn Jesus runterkommt und eben diese Gottesstimme kommt und sagt, siehe, das ist mein Sohn. Vielleicht war der Johannes da auch schon dabei, ich weiß es nicht. Aber Johannes hat es bezeugt, den anderen. Und ich denke, er hat gehört, siehe, das Lamm Gottes. Und er hat es gehört und folgte Jesus nach. Die anderen Jünger im ersten Johanneskapitel sind Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der Philippus und Nathanael. Wahrscheinlich haben zwei von denen, weil es da waren zwei Geschwister dabei, haben sie jeweils ihren Geschwistern das weitergegeben. Also sechs Nachfolger, die hier dann in den ersten Kapiteln des Johannesevangeliums beschrieben werden, erwähnt werden. Und diesen sechsen galt dann dieser Ruf, kommt und ihr werdet sehen, in Vers 39 im ersten Johannes, in Johannes 1, kommt und ihr werdet sehen. Was war das, was sie dann erlebt haben? Was sahen sie, als sie dieser Aufforderung gefolgt sind? Sie sind gefolgt, das haben wir gelesen. Was sahen sie? Sie sahen zum Beispiel als erstes dieses Wunder zu Kana, wo Wasser zu Wein gemacht wurde. Sie erlebten eine erste Reise Richtung Kapernaum. Sie erlebten auch die erste Tempelreinigung, die der Jesus gemacht hat. Sie haben mitbekommen, wie der Jesus in Judäa lehrte. Sie haben mitbekommen, wie er taufte und sie selber haben getauft. Auch das können wir in Kapitel 4, Vers 2 des Johannes sehen. Dieses Wunder zu Kana ist, finde ich, auch etwas ganz Besonderes, was sie dort erlebt haben. Es hat ihnen nämlich gezeigt, und vielleicht gerade war das auch für den Johannes wichtig, dass er gesehen hat, dass der Jesus anders ist, als er es selber war. Oder so, wie er es gemacht hätte. Oder wie wir vielleicht auch dieses Wunder angegangen wären. Wir hätten vielleicht gesagt, erstmal alle Wichtigen herrufen, jetzt zeige ich denen mal, was ich alles kann, was ich für ein gutes Wunder machen kann. Aber der Jesus war anders. Der Jesus war einfach demütiger. Er hat sich nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Er hat dieses Wunder dort vollbracht, ohne alle dazu zu rufen. Er hat einfach denen, die da waren, den Dienern von diesem Brautpaar, die dort alles organisiert haben, denen hat er einfach Anweisungen gegeben. Sie haben das gemacht und das Wunder geschah. Er ruft nicht den Bräutigam, den Speisemeister oder andere, um irgendwie zu zeigen, was er da Gutes macht und Tolles kann. Er macht es so ganz einfach. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wir können das gleich noch betrachten, war der Johannes nicht so still und demütig, wie der Jesus es war. Er hätte es wahrscheinlich wirklich anders gemacht. Ja, und nach eben diesem Wunder von Kanaan ging eben es weiter. Sie verließen Judäa, sind durch Samarien nach Galiläa gegangen, können wir in Kapitel 4 lesen. Und dann war so ein Bruch irgendwie da. Also offenbar ist es so, das können wir aus Lukas und anderen und auch aus Matthäus sehen, dass scheinbar die Jünger für einige Zeit erstmal wieder nach Hause gegangen sind, zu ihren Fischerbooten, da wo sie ja auch ihre Arbeit hatten, während der Jesus nach Nazareth gegangen ist, wo er von seinen Menschen in seiner Heimat abgelehnt worden war. Und später kehrte er dann nach Kapernaum zurück und begann dort dann öffentlich zu predigen. Er tat weitere Heilungen, zum Beispiel die Schwiegermutter des Petrus hat er geheilt und viele andere Menschen dort in der Gegend. Und er diente dort in dieser Region in Galiläa. Und als er dort wieder begann und in Galiläa diente, da kam er auch wieder zu diesen ersten Männern, die ihn da zu Beginn schon mal bei ihm waren, die diese Komm und Seht, diese ersten Monate bei ihm waren. Und wir lesen dort zum Beispiel in Lukas 5, Vers 7, wenn wir uns das mal angucken, da geschah auch ein Wunder, dass nachdem der Jesus gepredigt hatte, er die Jünger gebeten hatte oder ihnen gesagt hat, fahrt raus zu einem Fischfang. Ich lese mal dann ab Lukas 5, ab Vers 7. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Also die drei kannten sich schon gut. Die waren irgendwie, hatten scheinbar auch so zusammengefischt, weiß nicht, Genossen, ob man das auch so, wie wir es heute dann oft verstehen, ein gemeinsames Unternehmen irgendwie betrachten können. Jedenfalls war das die Quelle, mit der sie ihr Geld verdient haben, was sie Tag für Tag auch irgendwo geprägt hat. Und es schien auch schon ein bisschen größer zu sein. Sie hatten zumindest zwei Boote. Wir können in anderen Evangelien auch lesen, dass sie weitere Mitarbeiter hatten, Angestellte, die da mit unterwegs waren. Und wir lesen auch hier, dass der Vater von Jakobus und Johannes, Zebedäus, eben auch dabei war. Ja, ein eigentlich schönes Familienunternehmen, hätte ich jetzt gesagt. Und in Matthäus können wir auch sehen, was sie da so gemacht haben. Sie waren dabei an den Fischen, sie flickten Netze und waren wieder so in ihrem alten Leben, als der Jesus vorbeikam und sie dann aufforderte und sagte, folgt mir nach. Und gerade beim Matthäus können wir dann auch sehen, dass sie das jetzt einfach auch wieder gemacht haben. Sie haben nicht lange überlegt. Sie bringen ihre Boote an Land, sie verließen alles und folgten ihm nach, steht dann auch in Lukas 5, Vers 11. Ich finde, es lohnt sich auch, darüber mal nachzudenken, über diese Tragweite. hätte ich das getan, alles stehen und liegen zu lassen, meinen Beruf, meine Familie und nachzufolgen. Für den Johannes hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das zu tun. Das werden wir noch sehen. Und ja, dann geht es weiter mit dem Johannes, mit den anderen Jüngern und dem Herrn Jesus. Und wir können da sehen, wie sie sich weiterentwickelt hatten, von diesen, sag ich mal, Vollzeitfischern hin zu solchen, die Jünger des Herrn sind, die ihm nachfolgen und ihr Verständnis für das, was Jüngerschaft bedeutet, für das, was er sie lehrte, das hat sie geprägt, das hat sie hingeführt zu einer immer tieferen Hingabe und letztlich zu dem, was wir zu Beginn schon gesehen haben, dass der Johannes eben einer ist, der wirklich von dieser Liebe des Herrn Jesus zu uns Menschen so besonders reden kann, weil ihm das vom ersten Tag an so deutlich geworden ist dort. Was war der Johannes für ein Mensch zu diesem Zeitpunkt? Haben wir darüber etwas in Gottes Wort? Wir können aus Markus 3, Vers 16, können wir nachlesen, dass sie dort Söhne des Donners genannt werden. Also, wenn man davon ausgeht, dass das meist einen Menschen gut bezeichnet, können wir davon ausgehen, dass sie robust waren, will ich es mal nennen. Jedenfalls kraftvolle, ausdrucksstarke Männer, vielleicht auch aufbrausend, vielleicht auch ein bisschen jähzornig. Das wissen wir nicht genau, das steht da nicht. Aber offenbar war der Johannes eher so in diese Kategorie einzuordnen, eben anders als der Jesus war. Und dieses Donnerbruder, das können wir auch sehen, da gibt es einen schönen Vers in Lukas 9, 53. Lese ich uns auch mal. Wie die so unterwegs waren, der Johannes und sein Bruder. Also, der Jesus hatte sie an ein Dorf der Samariter geschickt, um dort Vorbereitungen zu treffen. Und die Samariter wollten sie aber nicht aufnehmen, ab Vers 93, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Also die Samariter und die Juden mochten sich nicht so sehr, und weil der Jesus nach Jerusalem gehen wollte, haben sie gesagt, nee, dürfte nicht. Und jetzt kommt es. Als aber die Jünger Jakobus und Johannes es sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer solle vom Himmel herabfallen und sie verzehren, wie auch Elia tat? Er wandte sich aber um und tadelte sie. Also so war der Johannes drauf. Ja, also vernichten alle, die sich in den Weg stellen, Feuer vom Himmel. So weit war er schon, er sagte, das kann der Herr Jesus, das ist kein Problem. Aber dass der Jesus ganz andere Ziele hat, dass er die Menschen nicht einfach vernichten möchte, das war ihm noch nicht bewusst. Das hatte der Johannes noch nicht verstanden. Und vielleicht ist er deswegen auch als Donnerbruder so benannt worden. Ja, was kann man mit solchen Leuten anfangen? Wozu hat der Jesus diese Männer bestimmt? Wir können da in Markus 3, Vers 13 lesen, warum er die Jünger ausgewählt hat, die 12 Apostel, unter anderem dann aber eben auch ja den Johannes. Da lesen wir, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also in Markus 3, Vers 14 werden uns zwei Ziele genannt. Erstens, damit sie bei ihm seien. Das war offenbar das wichtigste Ziel. Sie sollten bei ihm sein. Jesus wollte, dass diese Menschen, dass diese Männer mit ihm Zeit verbringen, dass sie ihn persönlich kennenlernen, dass sie ihm zuhören, dass sie von ihm lernen können, dass sie sehen, wie seine Beziehung zum Vater war, wie der Jesus zum Vater gebetet hat, dass sie das mitbekommen haben, dass er sieht, wie der Jesus mit Menschen, mit Sündern umgeht, wie er mit Widerstand umgeht, wenn die Pharisäer ihn angegriffen hatten und wie der Jesus vollkommen diesen Willen des Vaters getan hat. Und als zweites hat er sie auserwählt, um sie auszusenden, damit sie selber das, was sie dann gesehen und gelernt haben, predigen. Sie sollten diese Botschaft weiter verbreiten auf der Welt. Wie gut waren denn jetzt die Jünger im Zuhören? Haben Sie auf das gehört, was der Jesus Ihnen gesagt hat? Wir haben oft den Eindruck, wenn ihr Gottes Wort erkennt, und oft haben wir das ja auch mittwochs in den Stunden so betrachtet, man kann den Eindruck haben, dass sie lange Zeit nicht verstanden haben, dass sie auch zweifelten, dass sie nicht einfach schon gesagt haben, ja, alles klar, jetzt bin ich dabei und jetzt geht's los, sondern es hat eine ganze Weile gedauert. Und vielleicht beruhigt das den einen oder anderen von uns auch, es kann eine Weile dauern, bis wir wirklich so weit sind, bis wir es wirklich verstanden haben. Also ich selber habe auch lange gebraucht, bis ich es wirklich verstanden habe. Aber das ist nicht schlimm. Am Ende konnte der Johannes solche Worte aufschreiben, die wir so gerne auch lesen, wenn wir Johannes 15, Vers 27 sehen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Oder im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Ist das nicht schön? Das war das Anliegen auch des Johannes geworden. Er hat das aufgeschrieben, damit wir Freude haben, dass wir ja das so einfach sehen dürfen, dass der Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ja, wie ging es weiter mit dem Johannes nach diesen ersten Monaten? Ich habe es überschrieben mit weiter nachfolgen, weiter lernen. Also Sie haben viel gesehen, Sie haben, denke ich, ganz viele unbezahlbare Lektionen mitbekommen, als sie unterwegs waren. Sie haben große Wunder gesehen und Zeichen, übernatürliche Ereignisse. Auf diesem Berg der Verklärung, als diese drei, der Petrus, der Johannes, der Jakobus, die durften mit dort oben hin. Und da sehen wir, wie der Jesus verwandelt wurde, wie Mose und Elia dazu kamen, wie er ihnen erschien. Und hätten alle gesagt, boah, da wäre ich auch gern dabei. Was machen die drei? Wir lesen dort, sie waren eingeschlafen. Ja, okay. Aber sie sind rechtzeitig wach geworden. Was für eine Gnade, ne? Auch. Sie sind wach geworden. Und sie hörten eines noch sagen, nämlich den Vater vom Himmel hörten sie sagen, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Das hat auch ein Johannes gehört. Diese Worte aus dem Himmel von Gott, dem Vater, hat er gehört. So eindeutig. Und das gibt er uns weiter. Er sagt, ich war dabei, ich habe es gehört und hat es niederschreiben lassen. Also er sagt, das ist mein Sohn, ihn hört. War das jetzt der Durchbruch? Hat er jetzt alles verstanden oder auch die anderen beiden Jünger, was dort geschieht, wer Gott ist, wer der Herr Jesus ist, wie er handelte? Naja, wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, dass kurz danach ein Streit unter den Jüngern entsteht, nämlich darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Also ich habe nicht unbedingt den Eindruck, nach dem Ereignis, dass das jetzt das Thema war, was angesagt war. Aber jeder wollte der Größte sein. Und der Jesus muss auch da wieder die Jünger zurechtziehen, tadeln und sagen, nein, das ist nicht das Wichtige in meinem Reich. In meinem Reich kommt es nicht darauf an, dass ihr Führer seid, dass ihr irgendwie die seid, die bestimmen, sondern dass die seid, die dienen. Das war etwas, was der Johannes auch noch lernen musste, zu dienen. Also der Johannes hatte noch einiges zu lernen über das Reich Gottes und das, wie Jesus ihn haben möchte. Und das zeigt uns aber auch, dass der Jesus nicht vollkommene Menschen wählt als seine Jünger, sondern wirklich Unvollkommene, die Probleme haben, die Schwierigkeiten haben. Und dann nimmt er sie und er arbeitet mit ihnen und arbeitet an ihnen. Er lässt uns nicht in diesem Zustand, den wir haben, sondern wir dürfen reifen und wachsen und ihm immer ähnlicher werden. Wie ging es mit dem Johannes weiter? Ich habe mal als nächste Überschrift so gesagt, es gibt erste Veränderungen zu sehen. In den letzten Wochen des Herrn Jesus auf dieser Erde, bevor er am Kreuz starb, sprach Jesus über die Zerstörung des Tempels. Die Jünger fragen ihn, wann das Ganze denn stattfindet. Die wollen wissen, wann es ist und wie es ist. Und dann kommt dieses Passamahl, dieses letzte Passamahl. Und in dieser Nacht vor dem Tod des Herrn Jesus, da lesen wir ausschließlich im Johannesevangelium, in den anderen lesen wir das nicht, dass der Jesus den Jüngern die Füße wusch. Dem Johannes war das wichtig. Warum? Weil er vielleicht jetzt schon so ein bisschen was gelernt hatte. Wir haben einige Verse, Johannes 13, Verse 1 bis 17, also 17 Verse, wo der Johannes beschreibt, wie der Jesus da die Füße wäscht und was dort geschehen ist. Mit so einer Liebe zum Detail, wie der Johannes das dort aufschreibt. Das war nicht mal der, der eine wichtige Position im Reich Gottes haben wollte. Er wollte einfach sorgfältig nur darstellen, wie der Jesus ist und ich sag mal, wie der Jesus tickt, was ihm wichtig ist. Er wollte, glaube ich, jetzt nicht mehr groß sein, sondern er wollte auch ein Diener werden. Und er schreibt dort auch, glückselig, sagt der Jesus zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn ihr so seid, wenn sie seinem Beispiel folgen. Und glückselig bedeutet für mich irgendwie, dass man vollkommen zufrieden ist, dass es nichts gibt, was einen irgendwie stört. Die Jünger hatten bis dahin immer versucht, die Zufriedenheit in ihrem Leben aus anderen Dingen zu generieren, indem sie nach Größe strebten. Und jetzt irgendwie merkt der Johannes an dieser Fußwaschung des Herrn, dass das andere viel größere Bedeutung für sein Leben hat. Und deswegen schreibt der Johannes dann auch solche Verse nieder, wie wir sie in Johannes 13, Vers 34 und 35 sehen. Also Worte des Herrn Jesus, die ihm wichtig waren, die er niedergeschrieben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also nicht, ich bin der Größte, sondern ich liebe die Geschwister. Das ist das, was wichtig ist, was wir vom Johannes lernen dürfen. Das ist das, was die Jünger, die Nachfolger des Herrn Jesus auszeichnet. Die dienende Liebe, das war das Wichtige. Und der Johannes hat auch gesehen, bei dieser Fußwaschung, der Jesus hat das sogar für den Jünger getan, hat auch dem Judas, dem Verräter, die Füße gewaschen. Das ist wirklich Liebe. Er hat ihn nicht ausgespart. Und er hat dann mitbekommen dort am Kreuz, dass der Jesus in dieser Liebe sein Leben hingibt für seine Freunde, für die Menschen, die ihm lieb sind. Dort am Kreuz, der Johannes war dabei. Wir können da gleich noch eine Stelle auch zu lesen. Und ich glaube, er hat es verstanden danach. Und deswegen, kurz danach, ist diese Stelle, wo er dann am Schoß, an der Brust des Herrn Jesus lag, nach dieser Fußwaschung, als sie dort dann weiter zusammen waren im Obersaal, dass er diesen Ort bewusst gewählt hat, dass er gemerkt hat, ja, darum geht es, um zu dienen, nah an dem Herrn zu sein. Und es gibt so einen ganz alten Reim, irgendwie so ein Vers, und ich finde ihn so schön, ich habe ihn öfter von meiner Großmutter früher gehört, aber hab's eben nicht begriffen. Der geht ganz kurz nur, ergreife Jesu Licht, alles andere hilft nicht. Das finde ich so schön. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Das führt den Johannes dahin, dass er auch wirklich weiter wächst, dass er Mut gewinnt, dass er sich nicht versteckt. Und hier geht es jetzt los, wenn wir ihn da mal betrachten und so ein bisschen mit dem Petrus vergleichen. Dann sehen wir in Johannes 18 ab dem Vers 15 noch eine weitere Begebenheit. Johannes 18 ab Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus und der andere Jünger. Da wissen wir jetzt nicht ganz unbedingt, ob es Johannes ist, aber ich unterstelle das einfach mal, dass er hier sich selber auch nicht nennt und einfach von dem anderen Jünger spricht. Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen, weil er wurde erstmal nicht mit reingelassen, weil er eben nicht bekannt war. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also wenn das auch der Johannes war, finde ich das auch schon ganz bemerkenswert. Sollte es nicht gewesen sein, haben wir auf jeden Fall die Begebenheit am Kreuz, dass der Johannes dabei war und auch dort den Mut hatte, dabei zu sein. Das war ja gar nicht so ganz selbstverständlich. Der Jesus hatte den Jüngern selber vorher noch gesagt, dass sie auch verfolgt werden würden. Und es war klar, wenn er da zu dem gehört, der dort am Kreuz hängt, dass er auch einer dieser Verräter ist, dieser Aufrührer. Ich finde, da gehört schon ein bisschen Mut auch zu, trotzdem dort zu sein. Und wir lesen zumindest nicht, dass auch alle anderen Jünger da gewesen wären, aber der Johannes hatte diesen Mut bekommen, weil er sich dieser Liebe des Herrn Jesus bewusst war. Ja, und dadurch hat der Johannes dann auch ganz viel noch mitbekommen, was die anderen Jünger nicht so unmittelbar aus erster Hand erfahren haben, sondern vielleicht hinterher aus Berichten. Er hat dann sehen können, wie der Jesus verhört wurde, wie sie ihn geschlagen haben und vor allen Dingen ganz wichtig, wie der Jesus darauf reagiert hat. Er hat die Leiden am Kreuz mitbekommen, die Jesus ertragen hat, aus Liebe zu seinen Jüngern, aus Liebe zu uns. Das hat den Johannes geprägt. Da bin ich mir ganz sicher, prägt es auch uns, wenn wir diese Stellen so lesen, wenn wir den Herrn Jesus so betrachten dürfen. Prägt das auch mein Leben? Wirkt sich das irgendwo aus? Das ist eine Frage, die ich mir auch mal gestellt habe und ich glaube, ja, es sollte uns prägen, es sollte uns verändern. Wenn wir das so hören, dann dürfen auch wir weiter wachsen. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Die letzten Jahre des Johannes sind auch spannend, also nach diesen Ereignissen. Wir sehen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 4 bis 12, noch einiges, dass er dort weiter in der Gemeinde aktiv war. Auch wenn da die Jünger immer noch nicht alles verstanden hatten, was passieren würde. Der Johannes betete weiter, er war an Pfingsten dabei, wie der Heilige Geist kam. In Apostelgeschichte 3 eine Begebenheit, wo sie in den Tempel gehen, wo sie auf einen Lahmen treffen, der Petrus heilt diesen. Das führt zu einer Menschenmenge, die dazukommt. Die beiden werden verhaftet, Petrus und Johannes. Sie werden verhört, sie bekennen vor denen, die sie verhören, den Herrn Jesus. Und wir lesen in Verse 7 bis 13, die Freimütigkeit des Petrus und Johannes fiel auf. Die Machthaber merkten das, da ist etwas anders. Sie sahen, das sind ungelehrte, ungebildete Menschen. Sie waren Fischer, sie konnten, haben ja nie irgendwie Bücher studiert oder ähnliches. Aber dort steht auch in Gottes Wort, dass diese Gelehrten, die Machthaber erkannten, dass der Jesus Einfluss auf ihr Leben gehabt hat. Also es war auch nach außen schon sichtbar beim Johannes, beim Petrus, dass sich da wohl etwas verändert hat. Und sie sagen, Petrus und Johannes verkündigten, mutig steht hier in der Apostelgeschichte, dass es ihnen unmöglich sei, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden, in Vers 20. Ja, und auch später dann sehen wir, dass sie weiter zusammenstehen als Apostel, dass sie Zeugnis davon abgeben, was geschehen ist. Ja, und später lesen wir erstmal eine Weile nichts in Gottes Wort von dem Johannes. Dann kommen die drei Briefe, die wir gerade auch mittwochs immer betrachten. Ich kann da nur Werbung auch machen für die Mittwochsstunden. Es ist total schön, uns die auch nochmal anzugucken. Und auch da kann man so ein bisschen sehen, dieser Sohn des Donners, dieser Eifer, der da im Johannes drin war, der ist geblieben. Er hat sich nur kanalisiert und ist in so eine Liebe umgeschlagen. Aber Eifer und Unfurchtsamkeit, das war das, was ihn immer schon ausgezeichnet hat, das konnte der Herr jetzt wirklich gut verwenden. Und deswegen bin ich mir sicher, dass er Johannes von Anfang an auch ausgesucht hat, trotz, sage ich mal, dieses Donners, der da in ihm war. Ja, es geht weiter. Er ist dann später auch noch in eine Strafkolonie gekommen, auf die Insel Patmos, ist dorthin verbannt worden. Und das hat dazu geführt, dass er die Offenbarung schreiben konnte. Auch etwas, was der Johannes erlebt hat, nicht die anderen Jünger. Der Jesus hat ihm das auch geschenkt. Und ich denke, da ist dem Johannes auch nochmal einiges klar geworden. Er hatte jetzt viele Jahre mit dem Herrn Jesus schon verbracht. Und ich denke, er hat schon einiges gelernt gehabt. Aber dort, wie er den Herrn Jesus sah, wie er wie tot zu seinen Füßen umfiel, weil er sagt, wenn ich das hier, was ich gerade sehe und erlebe, da kann ich nicht am Leben bleiben, da sterbe ich. Wir können das in Offenbarung 1 mal nachlesen in Ruhe zu Hause. Ich glaube, das hat ihn dann auch nochmal geprägt am Ende seines Lebens, dass ihm klar geworden ist, wer der Herr Jesus ist. Er hatte schon viel gesehen, aber ich glaube, an der Stelle fing er gerade erst an, richtig zu lernen und in aller Fülle zu verstehen, wer der Herr Jesus ist und wie Gott ist. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar besondere Gedanken euch mitgeben. Und zwar immer an diesen Stellen, ich hatte das eingangs schon gesagt, wo steht der Jünger, den Jesus liebte. Und das kommt 5-mal vor im Johannesevangelium, weil eben der Johannes sich dieser Liebe Christi besonders bewusst war. Und anders als der Petrus, kann man es vielleicht so irgendwie zusammenfassen, der Johannes war sich dieser Liebe des Herrn zu ihm bewusst. Beim Petrus steht oft im Vordergrund die Liebe des Petrus zu dem Herrn. Also der Petrus ist einer, der immer sagt, ja, ich hab dich doch lieb, Herr, du weißt das, der eifert für ihn, der hängt sich rein. Der Johannes lehnt sich zurück und lehnt sich einfach an die Brust des Herrn Jesus und sagt, mir reicht es, wenn ich nah bei dir bin. Das fand ich so schön, das habe ich viele Jahre nicht verstanden. Ich fand, dieses, wie der Petrus war, irgendwie schöner. Ja, gut. Ja, und die beiden waren eben zusammen. Ne? Die kannten sich auch schon lange, haben sich aber so unterschiedlich weiterentwickelt. Auch das finde ich eigentlich ganz spannend. Und es zeigt mir irgendwie, was es für ein Segen ist, wenn wir uns mit Christi Liebe beschäftigen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir uns nicht so sehr mit unserer Liebe Christus gegenüber beschäftigen, sondern mit der Liebe, die Christi für uns hat. Das sollten wir erstmal in den Vordergrund stellen und da von dem Johannes lernen. Ja, jetzt diese 5 Stellen mal. Die erste ist in Johannes 13, Verse 24 und 26. Das ist genau diese Stelle, dort im Obersaal, wo er liegt. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete ihm, und er erfährt dann diese Antwort, ich lese mal nicht weiter. Also der Petrus wollte wissen, wie er immer so ist, forsch und nach vorne, wer ist es denn jetzt, der dich verraten wird? Aber er hat sich nicht getraut, den Herrn Jesus selber zu fragen. Wer ja so groß ist, ja so ein Tisch, an dem man zusammen isst, nicht. Er hätte es locker machen können, hätte sagen können, wer ist es denn? Aber er traut sich nicht. Er fragt ihn, sagt dem Johannes, frag du ihn doch mal. Und der Johannes hat diese Nähe zu dem Herrn, er ist sich dieser Liebe des Herrn zu ihm bewusst und er hat keine Scheu zu fragen. Vielleicht ist die Frage ein bisschen heikel, ja, aber er hat keine Scheu zu fragen. Und weil er sich dieser Liebe des Herrn zu ihm bewusst war. Ich finde es irgendwie schön, das da so zu sehen. Das war die erste Stelle. Die zweite ist in Johannes 19, Verse 25 bis 27. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich hatte es eben schon mal gesagt, da gehörte Mut zu, dort zu stehen. Also gerade für einen Jünger des Herrn, dass seine Mutter da war und ein paar andere, zeigt auch deren Mut. Aber ich finde es irgendwie eigentlich schade, aber wahrscheinlich wäre ich auch nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger waren eben nicht da, sie werden zumindest hier nicht erwähnt. Aber der Johannes war da und auch da gilt, er wusste, der Jesus liebt mich. Wo soll ich denn sonst hingehen? Also hier hängt der, der mich lieb hat und dem ist alles möglich. Der wird auf mich Acht geben. Ich brauche keine Angst zu haben. Der Jesus, auch wenn er am Kreuz hängt, wird sich um mich kümmern. Ist das nicht auch irgendwie tröstend und mutmachend für unser eigenes Leben? Wenn wir das so begriffen haben, brauchen wir keine Angst zu haben. Ich bin der geliebt ist von dem Herrn Jesus. Die nächste Stelle ist Johannes 20, Verse 3 und 4. Also da ist der Jesus ist gekreuzigt worden, er ist in die Gruft gelegt worden, er ist nicht mehr da. Und die Maria Magdalene läuft und kommt zu den Jüngern, zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zu der Gruft. Also ich habe immer gedacht, Petrus ist der Schnellere. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, wie sportlich die beiden waren. Aber ich hätte immer gedacht, Petrus ist doch der als Erster dabei ist, ja, der sich sein Oberkleid auszieht, ins Wasser springt und schnell zum Ufer will. Aber hier war der Johannes schneller. Warum war er vielleicht schneller? Ist jetzt Mutmaßung, das gebe ich zu, aber auch hier, er wusste, das ist der, der mich lieb hat. Der müsste dort eigentlich liegen und er ist nicht mehr da. Das will er sehen, da will er schnell hin, er will verstehen, ist das, was gesagt wurde, wirklich eingetreten? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Petrus einfach noch so ein bisschen gehemmt war. Der konnte noch nicht so schnell laufen. Er hatte noch so ein bisschen Schuld im Gepäck. Denn er hatte den Herrn Jesus ja verraten. Der Hahn hatte gekräht, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Vielleicht war er noch nicht so ganz frei und hat sich gesagt, was passiert, wenn ich jetzt auf den Herrn Jesus treffe, den ich verleugnet habe. Vielleicht hat das so ein bisschen seine Geschwindigkeit reduziert. Das wissen wir nicht. Aber hier steht, Johannes war schneller. Ja, und dann steht an dieser Stelle noch etwas sehr Schönes vom Johannes. Wenn wir den Vers 8 sehen, so in der zweiten Hälfte. Denn dann war es wieder zwischendurch so, der Petrus ist dann als erster reingegangen. Also Johannes war als erster da, hat dann aber draußen gewartet. Der Petrus ist direkt rein, impulsiv wie er ist. Aber jetzt steht hier was, dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Ist das nicht schön? Er sah und glaubte. Johannes sah und glaubte. Das steht beim Petrus nicht. Dem Johannes war jetzt ganz klar, was passiert ist, und er glaubte. Das hat mich so beeindruckt, wie ich das gehört hatte, gelesen hatte. Ja, und die letzte und fünfte Stelle, Johannes 21, die Verse 7 und 8. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Ja, es war hier auch der Johannes, der jetzt diese Erkenntnis hatte, der dort am Ufer steht in dieser Begebenheit. Das muss der Jesus sein. Er kannte ihn inzwischen so gut, dass er gemerkt hat, das muss er sein. Er hat es erkannt, der Petrus hat es noch nicht so richtig erkannt gehabt. Aber er hat dann dem Johannes vertraut und gesagt, ja, dann nichts wie los. Da war er wieder schneller. Ja, diese Stellen zeigen mir irgendwie, wie wichtig es wirklich ist, dass wir uns dieser Liebe des Herrn Jesus zu jedem von uns so bewusst sind, dass wir erkennen, dass er für uns dort auf Golgatha gestorben ist, dass er uns so lieb hat, dass er sich selbst aufgegeben hat. Der Johannes hat das gelernt und hat es niedergeschrieben. Und gerade deswegen sind mir so dieses Johannesevangelium, aber auch die Johannesbriefe so wichtig geworden. Und ich lese sie so gerne immer wieder. Man kann davon, glaube ich, nicht genug bekommen, von dieser Liebe, die der Jesus zu uns Menschen hat.